Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Sehr geehrte Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu unserem Programm Wissenschaft, Bibel und Erlösung hier bei BBN International. Professor Dr. Vernegut will uns heute helfen, den Ursprung des Menschen zu verstehen. Ein Thema, das eine enorme Wichtigkeit für uns hat. Und ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen beim Zuhören. Hören Sie nun den vierten Teil von seinem Vortrag Evolution oder Schöpfung.
Ich bin ja in meinem Beruf ständig und täglich damit befasst, mit sehr komplizierten Programmen, die längst nicht so kompliziert sind, wie die Programme, die in den Gehirnen ablaufen. Und dazu ist sehr, sehr viel Intelligenz notwendig und sehr viel Zeit notwendig, bis wir so etwas entwickelt haben. Noch nie ist es uns gelungen, ein Programm durch Zufall zustande zu bringen. Im Solnhofener Plattenkalk, also siebtens, befinden sich in denselben Schichten Libellen, Flugsaurier, Fische und Tiefseekrebse, die nach Evolution zu sehr verschiedenen Zeiten gehören müssen. Das zeigt uns an, sie lebten gleichzeitig und der gleichzeitige Einschluss ist nur durch eine sehr große Katastrophe erklärbar, wo also das alles dann gleichzeitig verschüttet worden ist. Achtens, die Merkmale verschiedener Arten bei einem Tier belegen nicht die Verwandtschaft miteinander. Das wollen wir uns einmal verdeutlichen an dem Schnabeltier. Die Folgerung, die wir aus allem zu ziehen haben, ist die: Der Archaeopteryx ist keine Zwischenform, sondern stellt einen voll entwickelten Vogel, zwar besonderer Art, dar, der aber inzwischen ausgestorben ist. Wir kommen nun zu diesem Tier hier, das uns allen bekannt ist, als das Schnabeltier. Dieses Schnabeltier hat einen Schwanz wie ein Biber, hat Giftzähne an den Hinterpfoten wie eine Schlange, hat Schwimmflossen wie ein Otter, hat einen Schnabel wie eine Ente, hat einen Schultergürtel wie ein Reptil, legt Eier wie ein Vogel und säugt seine Jungen wie ein Säugetier. Frage: Wovon ist dies die Übergangsform? Als das Schnabeltier von Wissenschaftlern entdeckt worden ist in Australien, hat man dieses Tier ausgestopft und nach London gebracht und dann dort den Wissenschaftlern vorgelegt. Und die Wissenschaftler in London sagten: Ihr wollt uns hier betrügen, das ist ein ganz übler Ulk. Ihr habt also einfach so ein Stück vom Biber genommen und ein Stück von der Schlange und ein Stück von allem Möglichen. Das habt ihr feinstens und säuberlich zusammengenäht. Wir müssen schon sagen, das ist euch wunderbar gelungen. Und das legt ihr uns nun hierher und bringt es als große Attraktion aus dem anderen Land mit. Wisst ihr, wir glauben lange, lange schon an die Evolution und wissen, dass sowas gar nicht sein kann. Sie haben das als völlig unmöglich hingestellt, weil das nach der Evolution gar nicht sein darf. Und haben damit im Grunde genommen sich selbst widerlegt. Die Ausgangsfrage, die wir hatten, war ja die: Haben wir es mit einer fertigen Schöpfung zu tun oder mit einer allmählichen Evolution? Diese wenigen Beispiele haben uns doch das einigermaßen, so meine ich, verdeutlichen können. Und das ist genau das Zeugnis auch der Bibel. Die Bibel sagt uns, dass wir es mit einer fertigen Schöpfung zu tun haben und dass wir es nicht mit einer Entwicklung zu tun haben. In Hebräer 4, Vers 3 lesen wir: Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Von Anbeginn der Welt fertig. Das ist das Entscheidende. Oder in der Übersetzung von Menge heißt es: Wiewohl doch das Wirken Gottes seit der Vollendung der Weltschöpfung zum Abschluss gekommen war. Hier wird es uns noch deutlicher gesagt, dass die Schöpfung abgeschlossen ist. Es ist also kein neues Tier, keine neue Pflanze oder etwas hinzugekommen. Es gibt zwar Veränderungen innerhalb einer Art. Das ist eine Sache, die jeder Züchter nachweisen kann, dass es das gibt, aber das heißt nicht, dass eine von einer Art zur anderen übergesprungen werden konnte. Es sind immer Wesen innerhalb derselben Art. Und in Römer 1, Vers 20 lesen wir das Wort, denn Gottes unsichtbares Wesen wird ersehen, auf dieses Wort kommt es mir an, seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken. Wenn das nicht so wäre, was hier steht, dann wäre das, wie wir es hier sehen, es wäre ja unmöglich, diese Schöpfung zu ersehen, wenn nicht jemand da wäre, der es auch ersehen könnte. Und das war der Mensch. Der erste Mensch konnte das wahrnehmen an dieser Schöpfung. Und in 1. Mose 2, Vers 2 lesen wir das Wort, und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke. Also mit einer Vollendung haben wir es zu tun, mit einer fertigen Schöpfung also. Ich habe jetzt einen gewissen Abschluss in dieser Thematik gefunden. Ich komme jetzt zu einer ganz anderen Thematik, die aber heutzutage ungeheuer wichtig ist. Das ist die Mikrobiologie, die Informatik, die Information in den Zellen, in den Genen. Das müssen wir unbedingt abhandeln, wenn wir an diesem Vormittag uns über Evolution oder Schöpfung unterhalten aus der Sicht der Naturwissenschaft. Es ist jetzt meine Frage, ob wir das jetzt gleich durchgehend machen oder ob wir eine kleine Pause machen. Kleine Pause, ja? Gut. Ja, Fragen sind vorgesehen, aber ich würde sagen, es ist am besten, wenn wir sie hinterher stellen, weil sich viele Dinge höchstwahrscheinlich innerhalb des kommenden Teils von selbst erledigen. Ja? Insofern stellen wir es gerne an den Schluss, aber die Fragen wollen wir gerne beachten. Machen wir jetzt eine Pause von, wie wollen wir sagen, 10 Minuten. Also in 10 Minuten machen wir Fortsetzung mit dem Thema Information und Mikrobiologie. Wir machen weiter am Thema und wollen jetzt ein wenig einsteigen in die Thematik der Informatik. Was kann uns die Informatik zeigen und sagen zum Thema Evolution oder Schöpfung? Zunächst mal wollen wir etwas sehr Wichtiges lernen aus der Informatik, und das gilt allgemein für Information, und das will ich zunächst mal demonstrieren mit Hilfe eines Beispiels hier. Ist jemand unter uns, der das lesen kann, was hier auf der Folie jetzt steht? Offenbar niemand. Ich mache ein weiteres Angebot. Kann dieses jemand lesen? Offenbar auch nicht. Ich darf Ihnen zunächst verraten, das, was hier steht und das, was hier steht, ist vom Inhalt, von der Information völlig identisch. Überhaupt kein Unterschied. Es ist nur in einer anderen Sprache kodiert. Das ist der einzige Unterschied. Aber von der Information her, von der Meinung, von der Bedeutung, völlig gleich. Ich mache weiter, aber ich habe gehört, hier sind viele Leute aus einem Land, dessen Sprache bekannt ist hier. Deswegen decke ich es mal zu. Und mache also hier weiter. So ein kleiner Trick hier. Kann jemand dieses Wort lesen? Also bisher hatten wir ja schon Schwierigkeiten, das überhaupt zu lesen. Chiaokitis, sagt hier jemand, ja. Und weiß auch jemand, was das heißt? Auch nicht. Ja, bitte? Ja, dankeschön. Jetzt haben wir einen. Wunderbar. Jetzt kann ich den Schleier auch lüften für andere Sprachen. Warum mache ich dieses Spiel hier? Nun, mir kam es auf Folgendes an hier. Es ist hier den Zuhörern jemand, der diese Sprache kennt. Warum kennt er die? Er kennt die Vereinbarung dieser Buchstaben, was sie bedeuten. Und daran erkennen wir das Wesen jeder dargestellten Information. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstanden haben jetzt. Information ist immer, wenn wir es darstellen, eine Kodierung. Und jede Kodierung bedarf einer Vereinbarung. Anders ausgedrückt, es gibt keine Kodierung, die nicht vereinbart worden ist. Vereinbart worden ist durch Intelligenz. Man muss sich irgendwo einmal festlegen, was man vereinbaren will, was es bedeuten soll. Wenn wir das nicht tun, gibt es keine Information. Nur dann haben wir es mit Information zu tun. Nur dann haben wir es mit einem Code zu tun. Wir können allerdings dann, wenn wir es vereinbaren, in ganz beliebiger Weise vereinbaren, wie wir es hier gesehen haben. Das war ein Wort aus der georgischen Sprache, dieses Arabisch, Russisch, dieses Litauisch. Und ich habe es hier weiter kodiert in Ungarisch, hier in Tschechisch. Ja, ich kann es noch völlig anders kodieren. Ich kann es auch darstellen in Blindenschrift. Geht genauso. Sodass man es also nicht mit den Augen liest, sondern mit den Fingern abtastet. Geht genauso. Es ist ein anderer Code. Aber auch hier muss ich genauestens darauf achten, was ich vereinbart habe, das gilt nämlich. Nämlich, dass die Punkte, wenn sie in der Weise hier stehen, bedeuten sie diesen Buchstaben und so weiter. Und in der Kombination dann ein Wort. Darauf kommt es an. Ich kann es auch im Morse-Alphabet kodieren. Also mit Punkt, Punkt, Strich, Punkt und so weiter. Auch das kann ich tun. In der Bedeutung ändert sich nichts. Ich muss nur genauestens darauf achten, dass ich die vereinbarten Regeln beachte. Oder hier in Steno, in Englisch. Und ich will das Spiel weitertreiben, damit wir diese Dinge wirklich genau verstehen und aufnehmen. Hier habe ich es einmal in eine Lochkarte hineingeschrieben. Das sind einfach nur Löcher, weiter nichts. Dem einen oder anderen wird das überhaupt nichts sagen. Aber einem Fachmann, einem EDV-Fachmann, der den Code kennt, auch da gibt es ja verschiedene Codierungen für Lochkarten, der wird das lesen können. Der wird sagen, aha, das ist ein F und das und so weiter. Man kann es auch in einen Lochstreifen hineinschreiben. Dann sieht das so aus. Und schließlich kann ich den internen Code einer Datenverarbeitungsanlage verwenden, wie ich es hier getan habe, und gehe zurück auf die kleinste Informationseinheit, die es überhaupt gibt, das ist das Bit. Und ein Bit ist die kleinste Informationseinheit, also eine Ja-Nein-Entscheidung. Und die wird ausgedrückt in 1 oder 0. Und so kann ich also mehrere zusammenfassen. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Das wird zusammengefasst als C5 in einer Rechenanlage und so weiter. Und ich kann das natürlich auch wieder umsetzen, denn alle diese Codes sind ineinander umwandelbar. Ich kann also diesen Code umwandeln. Das kann mir die Maschine tun. Und dann bekomme ich folgende Buchstabenkombination heraus. Aber diese Buchstabenkombination, wie sie hier steht, kann ich jetzt einem Chinesen vorlegen, reise jetzt nach China und zeige das in China und sie werden alle da nur hingucken und werden sagen, was soll das? Sie werden es nicht verstehen. Es kommt also darauf an, dass wir die Bedeutungsvereinbarung kennen und dass wir den Code kennen. Wir haben vorhin gesehen, bei den anderen Codierungen, die ich hier hatte, da kannten wir noch nicht einmal die Zeichen, die vereinbart waren. Und das werden wir jetzt im Einzelnen etwas betrachten müssen. Also das Ergebnis war, freuet euch. Und hier ist ein Ausrufungszeichen hinter, also ein Befehl. Also wir sollen es auch tun. Ob wir es tun, ist eine andere Sache. Und tun wollen. Und wir werden darauf auch noch zu sprechen kommen, auf diesen Aspekt. Wie kommt man nun an die Vereinbarung eines Codes heran? Das will ich an einem historischen Beispiel einmal deutlich machen. Man kannte lange Jahre hindurch diese Kodierungen, die man in den Pharaonengräbern gefunden hatte, also diese Hieroglyphen. Aber niemand war in der Lage, diesen Code zu entziffern. Warum nicht? Weil man die Codevereinbarung nicht kannte. Man hat sehr schnell vermutet, dass es sich hier um einen Code handelt, weil also bestimmte Dinge immer wieder auftraten, bestimmte Zeichen vorkamen. Das war alles klar. Aber die Vereinbarung kannte kein Mensch. Man hat lange herumgerätselt und fand des Rätsels Lösung doch nicht, so sehr man sich mühte. Das wurde erst anders in dem Moment, als man diesen Stein im Jahre 1799 in Ägypten in der Nähe der Nilstadt Rosette fand. Das ist der sogenannte Rosettenstein. Und hier finden wir drei verschiedene Texte. Und zwar 14 Zeilen in hieroglyphischer Schrift, 32 Zeilen in, das ist ein demotischer Text, und 54 Zeilen griechischer Text. Den griechischen Text konnte man unerwartet lesen. Da kannte man die Bedeutungsvereinbarung des Codes und auch die Bedeutung der Wörter. Nun war es naheliegend anzunehmen, dass in diesen anderen Sprachen genau dieselbe Bedeutung drin steckt, aber nur in anderer Codierung. Es war noch mühevoll genug, aber man konnte auf diese Weise die Bedeutungsvereinbarung entschlüsseln. Und hier sehen wir an diesem Beispiel, dass es sehr, sehr darauf ankommt, dass man die Bedeutungsvereinbarung kennen muss. Wir wollen jetzt etwas sehr Wesentliches zusammenstellen zum Thema Information. Wenn wir es mit Information zu tun haben, haben wir es immer mit einem Sender und mit einem Empfänger zu tun. Also jemand, der etwas senden will, der eine Information weitergeben will, und auf der anderen Seite jemand, der diese Information aufnimmt und versteht. Und dabei müssen wir verschiedene Aspekte betrachten. Also zunächst einmal halten wir fest, Sender und Empfänger, und zwischen Sender und Empfänger wird ein Signal ausgetauscht. Das kann nun sein in Form von Hieroglyphen, das kann sein über die Telefonleitung, das kann auch sein über ein Tonbandgerät, das kann sein über eine geschriebene Schrift. Alle verschiedenen möglichen Codierungen sind denkbar. Aber wichtig ist, dass dieser Signalfluss vom Sender zum Empfänger irgendwie zustande kommt. Und das, was übertragen wird, das ist dann Information. Wir haben nun verschiedene Ebenen der Information zu betrachten. Zunächst einmal haben wir den Aspekt der Statistik. Und hiermit ist gemeint, wir könnten die Information dahingehend betrachten, wie viele Buchstaben enthält ein Text. Also eine Buchseite hat so und so viele Buchstaben auf der Seite. Wir könnten feststellen, wie viele E's enthalten sind, wie viele P's und wie viele Q's und so weiter. Das könnten wir zählen. Das wären alles statistische Fragen. Aber wir merken schon, dabei geht überhaupt nicht ein, was eigentlich gesendet worden ist. Die Frage, was da eigentlich steht, können wir gar nicht sagen. Wir könnten also zum Beispiel einen litauischen Text nehmen, wie wir es vorhin ja auch hatten, und könnten die Buchstaben einer solchen Seite zählen. Wir können all das, was uns im Rahmen der statistischen Informationen irgendwie für uns von Interesse ist, könnten wir auszählen und ermitteln. Das könnten wir abdecken. Aber nun wissen wir alle, dass das ja nicht die Information ausmacht. Das nächste ist, dass Information nach ganz bestimmten Regeln zusammengestellt sein muss. Ich muss also ein Wort in ganz bestimmter Weise schreiben. Ja, wenn ich Ball nur mit einem L schreibe, dann sagen wir, das ist nach der Rechtschreibung falsch, also syntaktisch falsch. Das ist also der Aspekt der Syntax. Oder wenn wir jemandem einen Brief schreiben, dann bemühen wir uns, diesen Brief möglichst in exaktem Deutsch zu schreiben, dass wir die Kommaregeln einhalten und alle Regeln der Grammatik mit verwenden und sie genau akzeptieren. Das wäre also der Aspekt der Syntax. Aber auch hier ist es nun so, ich kann einen Brief oder irgendeine Information sehr exakt schreiben, sodass also alle Regeln der Rechtschreibung und der Sprache eingehalten sind, aber das, was ich von der Bedeutung her sage, ist totaler Unsinn. Kann sogar Lüge sein. Kann also vielleicht nur eine einzige Aussage sein, die ich mit ungeheuer vielen Worten zum Ausdruck bringe. Ich kann aber andererseits auch etwas schreiben, in sehr, sehr kurzem Stil und da sehr, sehr viel Information von der Bedeutung her hineinpacken. Und das kommt also hier auf dieser Ebene noch gar nicht zum Ausdruck. Darum ist der nächste Aspekt, den wir betrachten müssen für Information, sehr wichtig, und das ist die Semantik. Also ein Fremdwort für Bedeutung. Jetzt haben wir also das erfasst, was jetzt vom Inhalt her gesagt wird. Vorhin an dem Beispiel, um es nochmal hervorzuheben, dieses freut euch, also dass die Freude damit gemeint war. Diese Bedeutung war in dieser Codierung enthalten. Das wäre der Aspekt der Semantik oder mit deutschem Wort Bedeutung. Aber nun sehen wir, das ist auch noch nicht alles. Ich möchte das mal an einem Beispiel erläutern. Wenn jetzt jemand hier zur Tür hineinkommen würde und würde sagen, das Nebenhaus brennt. Mit dieser Information würde er hier hineinkommen. Was würden wir damit machen? Dann würden wir zunächst einmal feststellen, der Satz war richtig gesprochen, ohne Fehler. Ja. Wir würden feststellen, ja, vielleicht auf der untersten Ebene, wir würden sagen, er hat so und so viele Buchstaben für seinen Satz verwendet. Dann würden wir sagen, er war korrekt gesprochen. Dann würden wir sagen, die Bedeutung, dass es brennt, haben wir auch verstanden. Aber wir merken, das ist noch nicht alles, was in der Information drinsteckt. Denn jetzt kommen wir ja irgendwie selbst in Bewegung. Wenn wir sagen, wenn wir merken, nebenan brennt es. Es kann ja sein, dass wir im nächsten Moment auch mit dran sind. Was tun wir also? Wir gehen raus, holen uns vielleicht einen Eimer und kippen vielleicht Wasser rauf oder sonst irgendetwas oder laufen weg, benachrichtigen die Feuerwehr. Also irgendwie werden wir ans Handeln kommen. Und wir merken, das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Information, dass auf einen solchen Informationssatz Handlung folgt. Und auch da gibt es ein schönes Fremdwort, das ist die Pragmatik. Also das Handeln, das daraus folgt. Also das, was wir danach tun, nachdem wir diese Information bekommen haben. Und das ist auch noch nicht alles. Bleiben wir bei unserem Beispiel, dass es also nebenan brennt. Das Ziel dessen, was wir tun, ist ja, dass hinterher das Gebäude gelöscht ist, dass als Feuer also nicht mehr brennt. Das Das ist unsere Zielvorstellung. Das wollen wir realisieren durch mannigfache Weise, was wir eigentlich da im Einzelnen vorsehen. Ob wir einmal Wasser nehmen oder die Feuerwehr benachrichtigen oder hier es dem Hausmeister sagen, der es vielleicht noch gar nicht weiß, oder irgendetwas werden wir tun oder einfach nur weglaufen. Aber unser Ziel ist, dass das Feuer zum Stillstand kommt. Und diesen Aspekt, diesen Zielaspekt, dieses Ergebnis, das nennen wir Apobetik. Und jetzt haben wir die Information komplett zusammengestellt. Wir haben also diese fünf Aspekte, die immer in einer Information von Bedeutung sind. Zwar im einen Fall etwas mehr, in einem weniger, aber diese Dinge kommen alle vor. Und wenn wir jetzt einmal das Ganze betrachten nach Sender und Empfänger, dann stellen wir fest, auf beiden Seiten, auf der Seite des Senders, wie auch auf der Seite des Empfängers, gibt es alle diese fünf Aspekte.
Sie hörten soeben im Programm Wissenschaft, Bibel und Erlösung Professor Dr. Werner Gitt in seinem Vortrag Evolution oder Schöpfung. Und Sie hörten Teil 4. Verpassen Sie nicht die Fortsetzung dieser Botschaft hier bei Ihrem biblischen Hörfunk.
Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.